es ist, hier vorne zu stehen und Menschen vor sich zu sehen. Sehr schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, aber auch herzlich willkommen allen zu Hause, die von zu Hause aus zusehen. Aber es ist einfach so ein schöner Moment, ja, euch wiederzusehen und vor einem, ja, natürlich nach Hygieneregeln gefüllten Raum, ja, hineinzusehen und Gesichter zu sehen, Menschen zu sehen. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen. Ja, in der letzten Woche gab es doch tatsächlich Schlagzeilen, die haben einmal Corona von der Titelseite der Zeitungen verdrängt. In dieser Woche hat das große Interview mit Prince Harry und Meghan Markle alle Rekorde gesprengt. Es wurde mehrere Millionen Male angeklickt. Enthüllungen aus ihrer Zeit im britischen Königshaus. Das interessiert anscheinend sehr, sehr viele Menschen. Es scheint so eine tiefe menschliche Sehnsucht zu sein, die Sehnsucht nach dem scheinbar perfekten Leben. Nach Königen, nach Stars, nach anderen Helden, die uns beeindrucken, die wir bewundern, wofür auch immer. Und wenn es möglich ist, dann versuchen wir, einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen, in den Backstage-Bereich sozusagen. Denn da wird's ja erst wirklich interessant. Wir können vielleicht von ihrem Glanz ein bisschen Glimmer für unser eigenes Leben abbekommen oder, wie hier in unserem Fall, ja etwas Menschliches an ihnen entdecken. Damit kann man sich identifizieren. Unglaublich, wie ungerecht Meghan behandelt wurde. Oder ob die beiden Prinzen sich wieder versöhnen werden, warten wir es ab. Einen zukünftigen König sehen, Interesse haben an einem ganz besonderen Menschen, das haben auch die Männer, um die es in dem Predigttext heute geht. Sie sind nach Jerusalem gekommen, auch wegen ihm. Die ganze Stadt ist in Feierlaune, das Passafest steht bevor. Ich lese aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Unter den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten, gab es auch einige Griechen. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wie schon gesagt, in Jerusalem ist Festtagsstimmung, aus dem ganzen Land kommen Pilger in die Hauptstadt. Auch einige Griechen haben sich auf den Weg gemacht. Die Griechen, das sind keine religiösen Touristen, die nach Jerusalem reisen, um sich den Trubel mal so aus einer Entfernung anzugucken, also nicht zu vergleichen mit Touristen, die vielleicht mal so eine Papstaudienz in Rom vom Rande aus anschauen und gucken, was da so passiert, sondern diese Griechen, von denen heißt es, die kommen nach Jerusalem, um anzubeten. Anbeten, das geht nicht aus einer distanzierten Haltung heraus. Wer anbetet, der ist mittendrin, der ist nicht nur dabei. Die Männer wollen nun Jesus gerne sehen. Sie werden wohl irgendetwas von ihm gehört haben, denn anscheinend läuft ihm alle Welt nach. Zumindest sagen das die Pharisäer, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Alle wollen den neuen König sehen. Er ist so anders als herkömmliche Herrscher. Er ist einer, der sich um Arme kümmert, der sich mit Ausgestoßenen an einen Tisch setzt. Es ist einer, der Liebe lebt und Liebe predigt und nicht Vergeltung. Und es ist einer, der sogar Tote zum Leben erweckt. Diesen Jesus sehen, einmal einen Blick auf ihn erhaschen, einmal in seiner Nähe sein, vielleicht sogar ein paar Worte mit ihm wechseln. Wie großartig wäre das denn? Aber so einfach ist das nicht. Auf dem direkten Weg funktioniert das nicht. Also wenden Sie sich an einen der Jünger, Philippus, der mit dem griechischen Namen. Der soll helfen. Philippus aber geht zu Andreas, auch ein griechischstämmiger Jünger. Und die beiden sagen es dann Jesus: Du, da sind Männer, die wollen dich sehen. Ich möchte an der Stelle einmal kurz bleiben. Denn ich finde diesen Vorgang ausgesprochen interessant. Es ist nicht ganz eindeutig, aus welchem Motiv heraus die Griechen Jesus sehen wollen, einmal Backstage einen Blick auf den neuen Stern am Himmel erhaschen, oder ist das eine echte Sehnsucht, einmal in seiner Nähe sein, ihn erleben. Aber wie dem auch sei, es gibt nicht den direkten Weg, alleine schaffen sie es nicht. Sie fragen bei einem der Jünger an, hilf uns, wie können wir Jesus sehen? Jesus sehen, das passiert anscheinend nicht immer direkt, sondern oft über Umwege, über andere Menschen zum Beispiel, über andere, die uns von ihm erzählen, die uns auf ihn hinweisen, die uns mitnehmen, uns Jesus nahebringen. Ich bin dankbar für Menschen, die mich auf Jesus hingewiesen haben, die mir geholfen haben, ihn zu sehen, die mir Augen geöffnet haben für ihn, die mit mir überlegt haben, was würde Jesus jetzt tun? Was würde er dir raten? Was würde er dir gönnen? Wie würde er dich trösten? Wozu würde er dich ermutigen? Mir fiel Christiane ein, Christiane, die mich in einer wichtigen Lebensphase begleitet und umbetet hat. Sie wohnte mehrere hundert Kilometer weg von mir, wir haben uns kennengelernt auf einer Freizeit und ich stand in einer Entscheidungsphase, in der ich mich entscheiden musste, ob ich einen bestimmten Schritt gehe oder nicht. Und sie hat das so mitgetragen und hat mich angerufen, wenn ihr eine neue Idee kam, wenn sie meinte, mir etwas sagen zu müssen. Und wir haben wirklich Stunden am Telefon zugebracht und sie hat einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass ich einen Schritt gegangen bin, den ich mich wahrscheinlich ohne sie nicht getraut hätte und der sich im Nachhinein für mich als sehr gut erwiesen hat. Mir ist Hannes eingefallen, Hannes, der mir meinen Blick für Jesus geweitet hat, für Jesu Art, der meine Wünsche und Sehnsüchte ernst nimmt, der mich nicht bevormundet, der mich nicht verurteilt, sondern liebt, der mir Mut macht, halte dich nicht an deiner Angst fest, es ist so vieles möglich, du bist mein geliebtes Kind, geh weiter, vertrau mir. Ich bin dankbar für Menschen, an denen ich mir etwas abschauen konnte und auch heute noch abschauen kann. So wie der mit anderen umgeht, da erkenne ich Jesus. So wie die mit anderen spricht, wofür die einsteht, welche Werte sie vertritt, wofür sie sich stark macht, da sehe ich Jesus. Menschen helfen, damit sie Jesus sehen. Wer hat dir geholfen, Jesus zu sehen? Wem hilfst du? Ich finde, das ist ein schöner und ein sehr wertvoller Gedanke und ich gebe ihn euch einfach mal mit zum Nachdenken. Philippus und Andreas wollen helfen und sie tragen Jesus das Anliegen vor. Wie die Geschichte dann zwischen Jesus und den griechischen Männern weitergegangen ist, das wissen wir allerdings nicht, denn davon wird nichts mehr berichtet. Schade eigentlich. Was wir aber erfahren ist, wie Jesus Philippus und Andreas begegnet. Denn er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus zeigt sich, aber er zeigt sich anders als bisher. Eher indirekt. Er spricht scheinbar in Rätseln. Bisher war er mittendrin, er war nah bei den Menschen. Aber jetzt scheint er sich zurückzuziehen. Und er weist hin auf das, was auf ihn zukommt. Er wird leiden, er wird sterben. Er gibt sein Leben hin, damit sein Vater verherrlicht wird, damit die Liebe Gottes sich durchsetzt. Die Liebe, die allen Menschen gilt. Die Liebe, die uns Menschen mit Gott verbindet. Das Weizenkorn muss sterben, damit diese Frucht aufgeht. Mit Weizen und Ähren, da können die Jünger sicher etwas damit anfangen. Ackerbau, Aussaat und Ernte, das kennen sie aus ihrem normalen Alltag. Und es leuchtet ja auch ein Korn, das im Beutel des Sämanns zurückbleibt, wird keine Frucht bringen. Nur wenn man es in die dunkle Erde steckt, wenn die harte Schale aufbricht, entwickelt es eine ungeahnte Wachstumskraft. Ich bin gespannt, Hanne oder Henrike, was da so bei euch passiert. Ich habe nachgelesen, eine Ähre kann bis zu 56 neue Körner hervorbringen. Ob das Kresse auch kann, Mal gucken. Aber doch bleiben für die Jünger damals mehr Fragen als Antworten. Was hat dieses Bild mit ihrem Herrn zu tun? Erst viel später, erst als Jesus sich ihnen als der Auferstandene zeigt, verstehen sie. Sie sehen seinen Tod in einem anderen Licht. In der Rückschau erst können sie seinen Tod nachdenken, können ihn einordnen. In der Rückschau wird klar, doch, Jesus lässt sich sehen, er zeigt sich und nicht nur ihnen, sondern vielen Menschen nach Karfreitag und Ostern. Er zeigt sich bis heute. Wir hier haben das große Glück, wir erleben die Passionszeit vom Ende her. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass Jesus hier von seinem Leiden und von seinem Sterben spricht, von dem Weg, der vor ihm liegt. Und wir verstehen, dass er diesen Weg gehen muss, damit neues Leben möglich wird, für alle. Und wir erfahren und haben es selbst erfahren, wer Jesus wirklich sehen will, der muss ihm nachfolgen. Der muss sich einlassen auf seine Geschichte, auf sein Leiden, auf sein Sterben, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Da gibt es kein Beobachten aus der Distanz. Wir können ihn nicht sehen, ohne dass wir nicht selbst von ihm berührt werden. Jesus kommt uns dann nah, wenn wir seinen Weg nachgehen, ihm nachspüren, wenn wir seinen Weg zu unserem eigenen machen. Den Weg Jesu nachgehen, nachsehen, in den Evangelien wird beschrieben, was das heißen kann. Sich den unterschiedlichsten Menschen zuwenden, anderen auf Augenhöhe begegnen, ehrlich interessiert, wertschätzend, barmherzig. Den Weg Jesu nachgehen, Jesus sehen, das kann bedeuten, unbeschwert leben, leicht, fröhlich, rauschende Feste feiern. Was hat Jesus gefeiert? Das Leben genießen. Aber wer Jesus nachgeht, wer ihn sehen möchte, der kommt am Kreuz nicht vorbei. Denn Jesus weicht dem Schweren, er weicht dem Scheitern nicht aus, sondern er geht mitten hinein. Und an seinem dunkelsten Punkt strahlt die Schönheit, strahlt die Liebe Gottes am hellsten auf. Und hier, liebe Gemeinde, sind wir am Kern des christlichen Glaubens. Das Christentum ist von seinem Wesen her nicht nur auf Glück aus. Es zeigt auch die Tragik des Lebens. Einsamkeit, Gewalt, Enttäuschung, Schmerz, Verzicht, Vermissen, Leiden. Aber gerade darin liegt Gottes Zuwendung, liegt seine Leidenschaft für das Leben, sein Trost, seine Kraft, seine Hoffnung. Gott hat ein Herz für das, was zerbrochen ist. Er hat ein Herz für das, was gescheitert ist. Ein Herz für das Enttäuschte, weil er es selber kennt, weil er in Jesus selbst zerbrochen ist. Aber das ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Die Liebe setzt sich durch. Was zerbrochen ist, wird heil. Was tot war, wird lebendig. Für mich ist das jedes Jahr wieder, und wer mich kennt, der kann es vielleicht schon gar nicht mehr hören, ist das jedes Jahr wieder ein Grund zum Staunen. Immer wieder. Auch in diesem Jahr wird es wohl so sein und im nächsten und so weiter. Ich kann mir im Winter immer nicht vorstellen, dass es ein paar Wochen später um mich herum grün sein wird. Dass tatsächlich nach dem kalten Winter aus den abgestorbenen oder aus den kahlen Ästen neues Leben hervorbricht. Dass aus dem gefrorenen Boden etwas Gutes wächst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke jedes Jahr, na, ob es dieses Jahr wieder klappt. Natürlich, die Erfahrung zeigt es mir, es wird wieder. Aber wenn ich dann zwischendurch rausgucke, denke ich mir, ja, wann denn, wo denn, wie denn? Und ich sehne mich richtig nach diesen kleinen Zeichen der Lebendigkeit des Frühlings, des Lichts. Und ich weiß, auch in diesem Jahr wird es wieder so sein. In ein paar Wochen ist alles um mich herum grün. Die Natur blüht auf. Wir sehen es ja an verschiedenen Stellen schon jetzt. Das, was jetzt noch kahl ist, wird bunt. Es wird leuchten. Es lebt. Und darüber kann ich jedes Jahr neu staunen und kann mich neu freuen. Hildegard von Bingen, die große Mystikerin, nennt diese Kraft Grünkraft, die Schöpferkraft Gottes, die Grünkraft. Gott zeigt sich in seiner Schöpfung. Die Schöpferkraft setzt sich durch. Henrike hat es vorhin schon gesagt, der Sonntag heute, den nennt man auch kleines Ostern. Ab heute ist Ostern uns näher, die Passionszeit hat das Bergfest schon überschritten. Wir sind der Hoffnung, dem Leben näher als dem Tod. Das Licht von Ostern lässt sich jetzt schon deutlich blicken. So viel Hoffnung, so viel Schönes, so vieles blüht auf. So viel Vertrauen in den großen Gott. Es wird werden, allem Zweifel zum Trotz. Was in der Schöpfung gilt, das gilt erst recht für Gottes Geschöpfe. Dass er uns belebt, mitten in unseren persönlichen kleinen Toden, vor denen wir nicht verschont sind. Dass es weitergeht, da, wo ich keine Perspektive habe. Dass ich Rückenwind spüre, da, wo mir manchmal die Puste ausgeht. Dass das, was in uns oder um uns herum zerbrochen ist, heil wird, dass etwas Gutes daraus wächst. Wir haben ja schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen und wir werden das auch immer wieder neu ventilieren, einfach auch um es zu verarbeiten. Im vergangenen Jahr ist manches aufgebrochen. Neue Wege haben sich aufgetan, weil wir nicht mehr so weitermachen konnten wie bisher. Vieles, was uns vertraut war, ist weggebrochen. Und das tut weh, das schmerzt. Manches wird auch schmerzvoll bleiben. Aber nur so konnte dadurch auch etwas Neues wachsen. Seit 2 Wochen kann man einen kleinen Weg vor der Kirche gehen. Das ist auch etwas Neues, was entstanden ist in der letzten Zeit. Ein kleiner Weg auf der Grünanlage vorne, der heißt ein Dich schickt der Himmelpfad. Wir wollen uns zu anderen Menschen schicken lassen. Und wir wünschen uns auch, dass andere zu uns geschickt werden, als ein Geschenk des Himmels, als ein Zeichen des sichtbaren Gottes. Einige Fragen zur persönlichen Besinnung haben wir auf diesem Pfad angebracht, denen wir persönlich nachspüren können. Eine davon lautet: Wo gab es in meinem Leben einmal Zerbruch? Und was ist daraus geworden? Manchmal wird uns oft erst im Rückblick klar, in der Rückschau, dass in manchem Schweren auch etwas Gutes lag. Ich lade euch ein, hier einmal kurz zu verweilen und euch diese dicke Wurzel mit den abgebrochenen Ästen, ein Symbol für Zerbrochenes, anzusehen und diesem Gedanken nachzusinnen. Was ist in deinem Leben zerbrochen und wo hast du die Erfahrung gemacht, ist tatsächlich etwas Gutes daraus entstanden? Wer genau hingeguckt hat, hat an diesem toten Ast einen kleinen, dünnen Ast entdeckt. Da ist ein neuer, kleiner Ast entstanden. Ich habe ihn mir vorhin nochmal angeguckt und der trägt Knospen. Ihr könnt euch selber davon überzeugen, aus dieser toten Wurzel ist sogar noch etwas neues Leben entstanden. Sterben wie ein Weizenkorn, damit neues Leben aufblüht. Was meint das für dich? Was meint das für mich? Was meint das für uns? Den Weg Jesu mitgehen, das heißt scheitern dürfen. Das heißt auch mal im Dunkeln tappen. Und damit rechnen, dass darin etwas Gutes liegt. dass etwas im Dunkeln liegt, aber trotzdem etwas Gutes heranreift, ohne dass wir es gleich bemerken. Den Weg Jesu mitgehen heißt, dass wir uns einsetzen für eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit, dass wir ein Klima schaffen, in dem wir uns und auch uns anderen, uns selbst und uns anderen in unserer Schwäche zumuten, dass wir einander Fehler zugestehen, dass wir wahrnehmen dürfen, wie zerbrechlich wir sind, angreifbar, verletzlich, zutiefst menschlich. Das meint auch um Entschuldigung bitten, lernen, es besser zu machen, an das Gute im anderen glauben, einander aushalten, keine Perfektion erwarten. Wir alle sind ergänzungsbedürftig, wir alle sind aufeinander angewiesen. Jesus erzählt denen, die ihn sehen wollen, von seinem Weg. Es ist ein Weg im Zeichen des Kreuzes. Dazu gehört, dass Gott manchmal verborgen bleibt, sich nicht blicken lässt. Manchmal ist das schwer auszuhalten, wenn wir Gott nicht sehen. Aber dann erinnern wir uns an diese Zusage, dass das Weizenkorn in der Erde genau da seine Kraft entfaltet, dass genau jetzt neues Leben heranreift. Unsichtbar, aber es passiert. Gott sei Dank für dieses Weizenkorn. Gott sei Dank dafür, dass er im Sterben lebt, dass er im Verborgenen wirkt und dass daraus Frucht entsteht zu seiner Zeit. Amen.